Hallo und herzlich willkommen beim Börsentalk, der Just Trade Podcast. Dein Podcast für mehr Hintergrundwissen zum Thema Börse und Online-Broker. Es begrüßen dich deine Hosts Michael B. Bushaus und Nina Wolf. Bevor es gleich losgeht, hier noch ein kurzer Disclaimer. Die bereitgestellten Inhalte in diesem Podcast dienen nur der Information, stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowerten zu verstehen.
Ja, Podcast Börsentalk Folge 56. Guten Morgen, Nina.
Hallo, Michael.
Nina, heute haben wir ja auch wieder ein spannendes Thema, sogar mit Gast, den wir erstmal kurz reinholen. Hallo, Florian Röbbeling.
Grüße dich, lieber Michael. Grüße dich, Nina.
Flo, wir haben heute ein spannendes Thema und wen kann man da besser einladen als dich? Es geht um Turbo-Zertifikate. Da gab es ja zuletzt von der BaFin eine Anfrage bei verschiedenen Brokern und auch Emittenten. Das war ja, glaube ich, in 2025, wo mal ermittelt werden sollte, wie ist denn eigentlich die Endkunden-P&L? Also wie viel Gewinne machen die Kunden? Wie viel Verluste machen die Kunden? Da mussten dann alle Broker und alle Emittenten da was zuliefern. Und daraus ist ja dann eine Analyse geworden. Und über dieses Thema wollen wir heute mal sprechen. Aber bevor wir das tun, würde ich doch einfach sagen, stell du dich doch einfach ganz kurz vor und erläuterst vielleicht mal ganz kurz auch, wie du zum Thema Derivate kamst.
Gerne. Danke für die Einladung. Vielleicht vorneweg. Ich freue mich, dass ich hier etwas sagen darf. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass es um Derivate geht, verbriefte Derivate. Die haben mich nämlich schon mehr als 30 Jahre lang mein Berufsleben begleitet. In den ganz frühen Anfängen war ich Broker, so wie du, bei der Direktanlagebank in München Mitte der 90er und bin von da aus dann zur Société Générale nach Paris, habe dort das Sales Trading gemacht für Optionsscheine. Damals gab es noch keine Turbos und Zertifikate. Und dann nach einer Station bei JP Morgan Chase, wo ich das Gleiche gemacht habe, war ich für diesen Bereich federführend verantwortlich bei Macquarie Bank, einem australischen Player. Und habe dort unter anderem das erste Rohstoffzertifikat auf dem deutschen Markt emittiert. Und danach kamen diverse Stationen als Journalist, als Leiter des Euro-Instituts, als Leiter der Euro-Akademie, wo ich auch federführend verantwortlich war für den Inhalt. Und bin dann irgendwann nach Zypern gezogen, habe mich ein bisschen mehr mit dem Thema Krypto beschäftigt und mache heute unter anderem zusammen mit dem Thomas Kolb, ehemaliger Pressesprecher der Deutschen Börse, einen Videokanal auf YouTube, der heißt Tipchecker, wo wir unter anderem auch in Zusammenarbeit mit Finanzen.net ein Bulle- und Bär-Depot betreiben, in dem wir Turbo-Zertifikate sehr gerne einsetzen. Das heißt, mich betrifft das im Endeffekt auch ein wenig, was die BaFin gerade vorhat.
Ja, ist ja super spannend. Wie bewertest du denn diese Entwicklung oder generell die Entwicklung von Turbo-Zertifikaten in den letzten Jahren?
Ja, wenn wir uns die Geschichte angucken, wo das Turbo-Zertifikat eigentlich herkommt, als wir mit dem Geschäft begonnen haben, also wenn ich jetzt die beiden älteren Herren hier in diesem Podcast nennen darf, also wenn wir über gehebelte Produkte reden, damals, dann waren das Optionsscheine. Und der Nachteil vom Optionsschein ist, dass er vom Pricing her nicht immer für den Retail-Anleger, also für den Endkunden, nachvollziehbar ist. Sprich, der Optionsschein, der kann Preisbewegungen machen, mit denen jemand, der sich nicht ganz so gut auskennt, der Endanleger vielleicht nicht immer zurechtkommt oder das nachvollziehen kann. Und irgendwann ist daraus entstanden, natürlich auch durch den Druck der CFD-Branche, die einfache Produkte, das Turbo-Zertifikat entstanden, weil hier gibt es zwar besondere Risiken, aber die Preisentwicklung des Produktes kann jeder Mensch nachvollziehen. Und dafür braucht es nicht mal irgendwie ein großes Spreadsheet oder irgendetwas, sondern einfach nur ein Taschenrechner. Für mich reicht ein Zettel. Ein Zettel und ein Stift und ich kann dir sagen, underlying macht das und das, also der Basiswert, auf den sich das Turbo-Produkt bezieht, macht das und das und dann wird mein Turbo genau das und das machen. Und dadurch ist der als das Hebelprodukt in der Bundesrepublik Deutschland bei Retailkunden ist ja das Hebelprodukt geworden. Einfach weil der Anleger weiß, was er kriegt. Also es gibt ein klares Leistungsversprechen und eine einfach nachvollziehbare Preisentwicklung des Produktes. Und deshalb ist er heute, wenn wir uns den Börsenumsatz angucken, macht er bei den gehebelten Produkten 50% aller Umsätze. Das heißt, er ist de facto das wichtigste Hebelprodukt geworden bei den Anlegern. Optionsscheine kommen dann nur noch auf 35% übrigens und den Rest machen so Faktorzertifikate und ähnliche Geschichten.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen die Rolle angesprochen von Turbo-Zertifikaten, insbesondere jetzt auch im Vergleich zu anderen Hebelprodukten. Welche Risiken siehst du denn konkret bei Turbo-Zertifikaten und wie können diese minimiert werden?
Also ich glaube, die größte Form der Risikominimierung findet immer noch beim Anleger statt. Ja, der entscheidet, welchen Hebel er nimmt. Es gibt Produkte, die haben einen Hebel von 2 oder zum Teil sogar weniger. Es gibt aber auch Produkte mit Hebel von 30 und mehr. Und hier, sage ich mal, ist die Risikominimierung höchste Pflicht des Anlegers, indem er eine intelligente Auswahl bei der Produktwahl macht. Das größte Risiko in dem Turbo, es heißt ja mittlerweile übrigens Turbo-Optionsschein, und das war, bevor die Industrie kam und bevor die BaFin kam, Verzeihung, und hier ein bisschen den Hebel angesetzt hat, werde ich das mal so als Wortspiel einwerfen. Aber die Industrie ist selber schon hingegangen und hat gesagt, phonetisch klingt das Zertifikat ja ein bisschen mehr nach Anlageprodukt. Und um da, sage ich mal, eine Differenzierung zu schaffen, hat man gesagt, offiziell soll die Nomenklatur mittlerweile sein Turbo-Optionsschein. Und das Turbo deutet nur darauf hin, dass es eine bestimmte Produktstruktur ist, die, wie gesagt, vom Pricing her leichter nachvollziehen kann, aber eben ein Knockout-Risiko hat. Sprich, es gibt eine Schwelle, eine Barriere, und wenn diese Barriere während der Laufzeit berührt oder unterschritten wird, dann ist das Produkt mehr oder weniger wertlos. Und da gibt's welche, da kriegst du dann so einen Restwert, und dann gibt's welche, da kriegst du gar nichts mehr. Das sind ja aber nur Feinheiten. Fakt ist, es gibt eine Barriere, und wenn diese Barriere erreicht oder unterschritten wird, im Falle von Call-Produkten, also Produkten, bei denen du auf steigende Kurse spekulierst, oder umgekehrt, wenn du auf fallende Kurse spekulierst, wenn diese Barriere berührt oder überschritten wird, dann ist das Produkt halt wertlos. Das ist das Risiko, und da muss der Anleger letzten Endes Produkte wählen, wo diese Barriere weit genug weg ist für seinen Beobachtungszeitraum, für seinen Anlagezeitraum, dass die dementsprechend nicht berührt wird. Und da können wir von der Produktseite nicht viel machen. Wir können nur dem Anleger ein breit gefächertes Instrumentarium an Produkten zur Verfügung stellen. Die Entscheidung liegt da schon beim Anleger, gell?
Mhm. Und welche Gründe führen jetzt aktuell zur Überlegung, ja, eine Einschränkung von den, ich sage jetzt Turbo-Optionsscheinen, zu übernehmen? Und wie sieht da, gibt's da schon einen Zeitplan und wie sieht der aus?
Die haben den selber überschritten. Ich nehme an, ich darf da nichts zu sagen, aber ich nehme an, es liegt an Personalknappheit, Sommerferien und Ähnlichem, rein theoretisch. Sollten jetzt schon die ersten Maßnahmen beschlossen sein. Also was passiert, wenn man sich das auf der Zeitschiene mal anguckt, was der Regulator da macht? Der Regulator hat eine Vermutung, dass es einen Missstand gibt, dass entweder Anleger hinters Licht geführt werden oder dass eine bestimmte Produktgruppe nicht gut ist für den Anleger. Aus Verbraucherschutz-Gesichtspunkten kommen sie dann zu dem Schluss, okay, wir müssen uns die nachher näher anschauen. Und das hat, der Michi hatte es vorhin schon gesagt, dazu geführt, dass sie eine Studie gemacht haben. Das heißt, sie haben sich ganz viel Datenmaterial besorgt, haben dieses Datenmaterial ausgewertet und sind zu bestimmten Erkenntnissen gekommen. Jetzt können wir darüber streiten, ob die Ergebnisse dieser Studie tatsächlich so richtig gerechnet worden und ein wahres Bild der Situation wiedergibt. Ich finde das ein bisschen müßig. Klar ist, man hätte ein Median nehmen können anstelle von Durchschnittswerten. Man hätte und müsste in meinen Augen auch institutionelles Geld daraus nehmen müssen, weil diese Produkte ja nicht nur zum, ich sag mal, Zocken benutzt wird, also zum Spekulieren an der Börse, sondern auch für Absicherungsgeschäfte. Das heißt, wenn du irgendein Aktienfonds-Investment hast, ein ETF-Investment und eine sehr, sehr große Position hast, dann kannst du also hingehen und diese Produkte dazu nutzen, um Positionen abzusichern. Das bezahlst du quasi als Versicherungsprämie in dem Fall und nimmst es ins Kauf, wenn du das verlierst. Das hat die BaFin nicht rausgerechnet und das ärgert mich sehr, weil wir dadurch eine wesentlich bessere und genauere und ehrlichere vor allen Dingen Datenbasis hätten, wenn sie es gemacht hätten, als das, was wir jetzt haben. Aber gut, sie haben es so gemacht, wie sie es gemacht haben, sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die Mehrheit der Anleger im Schnitt Geld verlieren. Sie haben des Weiteren nach ihrer Datenlage die Erkenntnis gewonnen für sich, dass je mehr ein Anleger handelt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er verliert. Gleichwohl sind die absoluten Beträge, über die wir reden, Witz. Also wir reden über auf den Anleger bezogen, nach Zahlen der BaFin, 50, 60, 70 Euro im Monat. Max, ganz ehrlich, ich verrauche mehr. Und das ist jetzt nicht nur finanziell schädlicher, sondern auch gesundheitlich. Und hier kostet die Schachtel Kippen die Hälfte, was er in Deutschland kostet. Also ganz ehrlich, ob man da jetzt wirklich mit der Brechstange ran muss, wage ich zu bezweifeln. Naja, auf Basis dieser Erkenntnisse, die sie für sich gewonnen haben, sind sie hingegangen und haben ein Bündel an Maßnahmen vorgeschlagen und haben das in die sogenannte Konsultation gegeben. Was sie also machen wollen, ist, sie wollen per Erlass, es kommt Gesetz, einem Gesetz ähnlich, aber sie wollen per Erlass bestimmte Vorschriften erlassen, die im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Turbozertifikaten stehen. Und bevor sie das tun, haben sie die Verpflichtung, per Rechtsverordnung letzten Endes, den Markt zu konsultieren, sprich die Industrie zu fragen, wir haben die und die Maßnahmen vor, was haltet ihr davon? Und dann kann die Industrie, die Broker, die Emittenten, die Verbände können dann also Antworten geben und sagen, das und das halten wir für okay und das gefällt uns nicht ganz so gut, da müssen wir ein bisschen nachschrauben und das geht praxisorientiert nicht umzusetzen, whatever. Im Großen und Ganzen hat die Industrie, und das fand ich interessant, gesagt, wir kommen klar mit den Maßnahmen, die sie ergreifen wollen. Es geht um deutlichere Risikohinweise in der Werbung, leichte Einschränkungen bei Freetrade-Aktionen und solchen Geschichten, sowie einem, nennen wir es mal, Börsenführerschein, der also speziell für strukturierte Produkte, die Risikoklasse 7 sind, gemacht werden soll, also Hebelprodukte, Optionsscheine und ähnliches. So, und da hat die Industrie im Großen und Ganzen, das fand ich ganz interessant, die hat also nicht dagegen geschossen. Die sind auch nicht in die Diskussion gegangen mit der BaFin bezüglich der Datenlage und der Studie und wie man die Ergebnisse auch sonst hätte interpretieren können, sondern sie haben gesagt, wir nehmen das jetzt mal so hin, wollen nur bei der Umsetzung ein paar andere Dinge haben. Die BaFin hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Anleger halbjährlich nach ihrem Kenntnisstand bezüglich dieser Produkte gefragt werden müssen und müssen dann so ein Spiel da machen. Der Michael und ich, wir sind alt genug, um zu wissen, dass bevor es die Finanztermingeschäftsfähigkeit, eine Börsentermingeschäftsfähigkeit gab, das haben wir noch Ende der 90er auf Hartpapier gemacht. Da gab es also noch nicht diese ganzen spielerischen Dinge, die du heute als Multiple Choice einfach irgendwie als Pop-up irgendwo auf der Webseite einblendest, sondern wir haben die Börsentermingeschäftsfähigkeit noch im Personal, im ausgedruckten Bogen mit dem Kunden durchgehen müssen und klären müssen, ob er das checkt, was er da tut. Das kannst du schon so umsetzen. Ganz ehrlich, ich hoffe, Michael, du stimmst mir da zu, das im halbjährlichen Turnus zu machen, ist Quatsch. Da hat die Industrie in meinen Augen, was ich gehört habe, auch zu Recht gesagt, da müssen wir nicht drüber reden, das reicht einmal im Jahr. Das müssen die Kryptobörsen auch nicht öfter machen und da reden wir jetzt im Zweifel über noch wesentlich spekulativere Instrumente. Wenn die Kryptobörsen das nur einmal im Jahr machen müssen, dann soll das jetzt auch mal für Hebelprodukte einmal im Jahr gut sein. So. Und dieser ganze Prozess, also diese Antworten, ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, diese ganzen Antworten, die mussten also eingereicht werden bis Ende August und dann sollte die BaFin sagen, von den Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben und euren Antworten aus der Industrie, also die Konsultationsphase, dann werden wir irgendwann im Laufe des Augusts mit einer tatsächlichen Antwort kommen und sagen, welche von den Maßnahmen wir jetzt wie umsetzen. Das haben sie nicht getan. Und ich glaube, der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass die überarbeitet sind. Da gibt es also Fachkräftemangel, nehme ich an. Der ist ja in Deutschland überall zu spüren und den gibt es auch bei der BaFin. Dazu kommt dann noch Urlaub, Erziehungsurlaub, was weiß ich, was die da noch alles haben. Ich glaube nicht, das habe ich also jetzt die Tage auch von ein paar Marktteilnehmern gehört, dass es da brodelt und da gegebenenfalls noch mehr kommen könnte als diese drei Hauptmaßnahmen, nenne ich jetzt mal. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass die Mühlen da etwas langsamer mahlen, als sie sich das vielleicht auch selber vorgestellt haben und dass viele andere Themen in der Zwischenzeit auch noch bei der BaFin auf dem Tisch gelandet sind und dass dementsprechend das einfach ein bisschen nach hinten gezögert wurde. Aber mein Verständnis ist, und das kann ich hier sehr deutlich laut in die Kamera sagen, da wird nichts Schlimmeres kommen als das, was sie uns quasi angedroht haben oder was sie bereits angekündigt haben, da geht es jetzt nur noch um Feinheiten, wie das umgesetzt wird. Also ob so ein Börsenführerschein für Hebelprodukte tatsächlich einmal im halben Jahr umgesetzt werden muss oder nicht. Und ich glaube, auch das wird nicht kommen. Also der wird einmal im Jahr gemacht werden, alles andere ist Quatsch. Und wann sie damit anfangen, das sind dann halt, das müssen sie halt noch genau reingießen, wie viel Zeit du hast, das umzusetzen, etc. etc. Aber es gibt schon Emittenten, habe ich gehört. Ich habe sogar gesehen, da wurden bereits Werbemittel produziert, die die neuen Vorgaben der BaFin bereits beinhalten. Und von daher mache ich mir nicht ganz so viel Sorgen. Also ich, klar ist das nicht schön und natürlich musst du dich mit sowas rumärgern, aber alles in allem, im Vergleich zu anderen Sachen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, ich habe jetzt gerade unheimlich lange gesprochen, tut mir leid, aber im Vergleich zu anderen Sachen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, wie zum Beispiel über der CFD-Branche, wo durch die Begrenzung der Verlustzurechenbarkeit eine ganze Industrie de facto kaputt gemacht wurde über Nacht mit einem wohlgemerkt verfassungswidrigen Gesetz, von dem die Leute auch vorher wussten, dass es verfassungswidrig ist.
Und was jetzt auch wieder zurückgenommen wurde.
Was mittlerweile, Gott sei Dank, wieder abgeschafft wurde. Aber die, ja, am Ende des Tages haben sie ja alle Rechtsexperten, sogar die von denen, wussten, das wurde ja nicht per Erlass gemacht, sondern per Gesetz, alle Rechtsexperten haben gesagt, das hält nicht stand. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und solche Sachen, die sind da viel schlimmer. Ich bin jetzt kein Vertreter oder Fan der CFD-Branche, nicht falsch verstehen, ja, aber das geht halt gar nicht. Da wird der Rechtsstaat ausgehöhlt, wenn im Endeffekt Bundesparteien hingehen und wissentlich, vorsätzlich Gesetze verabschieden, von denen sie wissen, dass das BGH sie einkassieren wird. Und der BGH hat es nur nicht einkassiert, weil sie vorher wussten, dass der BGH es einkassieren wird und haben es dann vorher zurückgedreht. Und so eine harte Nummer, die droht uns ja hier gar nicht. Also da ist das ja fast, möchte man behaupten, Augenmaß, was da durch den Regulator passiert. Also das ist schon eher intelligent, so gesehen. Und sollte uns nicht zu sehr einschränken.
Also Fun Fact sogar, dass ich den Richter kenne, der dieses Gesetz eingebracht hat, dass es wieder zurückgenommen wird.
Okay.
Und ich glaube, da kommt auch noch mehr, weil am Ende haben wir ja auch noch das Thema Aktiengewinne und Aktienverluste, ist auch nicht einzusehen. Ne? Mal gucken, was da noch kommt. Aber ich kenne ihn persönlich und das ist immer ganz spannend, wenn man mit solchen Leuten spricht, was die dann auch für einen Blick auf so eine Gesetzgebung haben, die von vornherein halt wirklich gesetz-, also rechtswidrig war. Ne? Aber nochmal vielleicht zum Thema Turbozertifikate. Siehst du vielleicht auch weitere nationale oder sogar europäische Regulierungsbestrebungen, von denen irgendwie Anleger jetzt wissen sollten? Oder wie ist das Thema in anderen Ländern? Also ist Turbozertifikate ein deutsches Phänomen oder ist das, sagen wir, der Franzose handelt ja auch ganz gerne Zertifikate. Wie siehst du das?
Meine Meinung, das ist ein deutsches Phänomen. Ja, das ist also ganz klar ein deutsches Phänomen. Das Turbozertifikat hat sich aufgrund, wie gesagt, des Zeitwertverlustes bei Optionen und dem gelisteten, also verbrieften Pendant, dem Optionsschein, hat ja dazu geführt, dass wir eine Struktur bekommen haben, die eigentlich dem CFD oder dem Lombardkredit ähnlicher ist. Letzten Endes ist ein gehebeltes Zertifikat nichts anderes als eine Aktie, die mit einer Beleihung raufgehebelt wurde. Und das ist schon ein sehr, sehr deutsches Phänomen. Es gab den CFD vorher, es gibt ihn ja immer noch. Und ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Ländern, das ist jetzt hier in Zypern so und in vielen UK natürlich ganz stark, diese Produkte eher im CFD oder die Anleger, die diese Art von Produkt handeln möchten, eher im CFD-Markt unterwegs sind als mit gelisteten Produkten. Wir haben natürlich auch durch entsprechend geringe Listingkosten, durch die Infrastruktur, die wir vorhalten, durch standardisierte Verkaufsaspekte und so weiter und selber eine Industrie geschaffen, die das überhaupt ermöglicht, hier mit 2,5 Millionen Produkten zu agieren. So. In anderen Ländern ist das gar nicht möglich wegen der Listing-Fees. Da wirst du dann arm, weil du so und so viele Produkte an irgendeiner Börse listen möchtest, ja. Aber ich glaube, wo ganz generell der Trend hingeht, das tut mir jetzt leid, dir das zu sagen, ich darf das hier wahrscheinlich nicht sagen, aber ich glaube, wo generell der Trading geht, ist, dass du einen Broker hast und dann gar nicht mehr auf WKN-Basis oder so entschieden wird. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich darf ja als zwar deutscher Staatsbürger, aber wohnhaft Zypern, bei vielen Brokern kein Konto aufmachen. Ein Broker, wo ich ein Konto aufmachen darf, ist eToro, der dieses Jahr sehr erfolgreich an die Börse gegangen ist. Und da gibt es gar nicht strukturierte Produkte und du musst das und das und das. Du hast eine Aktie und da kannst du daneben drücken auf Hebel 2, Hebel 4, Hebel 6, Hebel 10, fertig. Ja. Und je nachdem, welcher und da ist das noch nicht mal als CFD-Produkt oder irgendwie so gekennzeichnet, sondern es ist einfach die Aktie gehebelt. Und da steht auch sonst keine Angaben dabei, sondern es ist im Endeffekt nur, du kaufst eine Allianz und je nachdem, je weniger Vola die hat, desto höher kannst du einen Hebel wählen. Ist also dann in so Gruppen einkategoriert und dann richtig volatile Aktien kannst du dann nur noch mit Hebel 3 machen. Aber das Ganze geht dann auch rückwärts. Also kannst dann auch Short gehen mit Hebel 2, 4, 6, whatever. So, und ich glaube, dass die jüngeren Menschen wie die Nina, die werden quasi so herangezogen. Die werden also nicht mehr über unsere alten Suchlisten zu Produkten auf bestimmt von verschiedenen Anbietern, sondern wer der Market Maker dahinter ist, kriegt im Endeffekt der Kunde vorne gar nicht mehr mit. Der ist bei seinem Broker und handelt dort eine Aktie A mit Hebel 2. Und ob da jetzt im Hintergrund irgendein Market Maker XY aus Zypern steckt oder tatsächlich der gleiche Market Maker, der in Frankfurt die Kurse macht für ein Turbo, das versteht er gar nicht, muss er auch gar nicht wissen. Der Anleger weiß, ich habe jetzt eine Allianz gekauft und da ist ein Hebel 4 drauf. Und ich glaube, da wird es eher hingehen. Das Ganze wird einfacher, wird spielerischer. Wir werden wegkommen von diesen Listen. Wir werden wegkommen von, ich muss meine Produkte raussuchen, Spreads vergleichen, bla bla bla. Dem Anleger wird ein, also will ich jetzt mal die Bewegung sehe bei diesen Neobrokern und so weiter, dann wird das dahingehend, dass das Ganze muss ja nicht schlechter sein. Es wird attraktiver für Leute, die neu einsteigen. Für Leute, die lang dabei sind, wie ich. Ich bin ja immer noch ein Desktop-Mensch, kein App-Mensch. Ja. Für Leute, die lange dabei sind, ist das sicherlich nicht ganz so attraktiv. Aber um neue Kunden anzuwerben, auch für gehebelte Produkte, ist, glaube ich, der Ansatz, das so ein bisschen simpler zu gestalten, vielleicht so einen Gamification-Ansatz da noch ein bisschen reinzupacken, ist, glaube ich, der Weg, den die Industrie im Großen und Ganzen gehen wird.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese Maßnahmen, die du angesprochen hast, die BaFin da in diesem Konsultationspapier besprochen hat, schauen, würdest du sagen, also hättest du eine Einschätzung, wie sozusagen das auf Privatanleger wirkt? Also hat das eine große Auswirkung oder das eher eine kleine? Wie schätzt du das ein?
Schau, ich glaube, der größte Effekt wird die Preisumstellung haben, sollten die jetzt wirklich verbieten oder einschränken, dass du Free Trade Aktionen fahren kannst für gehebelte Produkte. Klar, auch da gibt's Möglichkeiten, wieder zu arrangieren. Wenn du sagst, alle Produkte von deinem Emittenten XY kosten nichts, da hast du dann das andere europäische Problem mit Money for Order Flow, bla 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 vielleicht. Ja, musst du selber deinen Weg finden. Aber du kannst halt nicht mehr hingehen und sagen, von dem und dem Emittenten ist es jetzt kostenlos zu traden, die Turbos. Das ist der größte Effekt, glaube ich, den das alles haben wird. Die Einschränkung, wenn da oben irgendwo drüber steht, Leute verlieren zu 70% Geld, wenn sie mit Turbo-Produkten handeln. Ganz ehrlich, auf meinen Zigaretten steht auch drauf, Florian, du stirbst, wenn du diese Zigarette rauchst.
Trotzdem
rauche ich. Also jetzt mal ganz im Ernst. Die CFD-Branche hat ja sogar auf Broker-Ebene, müssen die Kollegen veröffentlichen auf der Webseite und zwar immer im sichtbaren Bereich. Keine Ahnung, 50%, 80%, 10% unserer Anleger verlieren Geld beim Einsatz von gehebelten Produkten. Diese Zahl muss auch aktualisiert werden in den Anzeigen, die sie also machen auf der Webseite. Und was hat's gebracht? Hat's irgendeinen Umsatz gekostet? Nicht einen Cent. Also es hat keinen Effekt. Sie müssen halt einen Warnhinweis bringen, genauso wie wir bei alkoholischen Getränken Warnhinweis bringen müssen, müssen wir auch bei Hebelprodukten Warnhinweis bringen, wenn der Kunde darüber informiert wird, dass also Rauchen für ihn schlecht ist und Hebelprodukte handeln gegebenenfalls zu Verlusten führen kann, dann ist das ja nicht schlimm. Wenn ich ein Video mache zusammen mit Thomas auf YouTube und wir stellen das Bull- und Bär-Depot vor, wo wir nur Turbos drin haben oder manchmal auch Optionsscheine, aber meistens Turbos und müssen dann einen Disclaimer dazu packen, dann ist das doch vollkommen okay. Also ich glaube, dagegen ist gar nichts einzuwenden, das ist okay. Und den größten Effekt, das ist wie gesagt, dass einige Free-Trade-Aktionen umgebaut werden müssen. Und ansonsten, und da merkt es der Anleger dann halt. Ja, also wenn er in Zukunft, weil er dann über den Spread hinaus noch andere Kosten hat, die mit dem Trade zu tun haben. Aber ansonsten glaube ich, dass diese Maßnahmen das Geschäft ich glaube nicht, dass mehr kommt. Ich glaube nur, dass das kommt, was da kommt. Und wenn das so kommt, und selbst im Worst Case, wenn der alle halbe Jahr da irgendwie so einen Börsentest machen muss, ich glaube nicht, dass es hilft, aber ich glaube auch nicht, dass es schadet. Und von daher bin ich da verhältnismäßig zuversichtlich, dass das keinen signifikanten Einfluss auf die Umsätze haben wird und damit auf die Produktauswahl. Weil wenn sie uns den Umsatz wegnehmen, dann führt es ja automatisch dazu, dass auf Industrieseite weniger Produkte emittiert werden, der Anleger weniger Auswahl hat, etc. etc. Es kommen mehr Kosten auf die Emittenten zu, sie können das nicht umlegen, Umsätze fallen weg, etc. Und das darf halt nicht passieren. Wir können ja froh sein, dass wir in Deutschland die Auswahl haben, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben. Und ich glaube nicht, dass die Maßnahmen, die da jetzt angekündigt wurden, dazu führen werden, dass uns das Produktuniversum eingeschränkt wird. Und das ist die größte Gefahr, die ich gehabt hätte. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was kommt.
Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, du glaubst jetzt nicht, dass das so viel ändern wird. Aber wenn es jetzt tatsächlich irgendwie eingeschränkt oder verboten werden würde, welche Alternativen gäbe es denn für Anleger?
Naja, das Interessante ist ja, dass sie sich nur auf den Turbo-Zertifikate-Markt. Sie haben sich die Zahlen für Optionsscheine nicht angeguckt. Sie haben sich für gehebelte ETFs die Zahlen nicht angeguckt. Sie haben sich nicht die Zahlen für Faktor-Optionsscheine angeguckt. Und gerade wenn du Overnight-Positionen hältst in solchen Instrumenten, durch ihren fixen Hebel haben die wieder ganz besondere Risiken, die noch stärker versteckt sind und die nicht so transparent sind wie beim Turbo-Zertifikat. Das Turbo-Zertifikat ist eine Barriere. Und wenn du verstanden hast, was eine Barriere ist, und wenn du verstanden hast, da darfst du nicht drankommen, ansonsten ist dein Geld futsch. Ich meine, noch deutlicher geht's nicht. Allein von der Produktstruktur her ist das ja eines der ehrlichsten Instrumente, die es gibt. Du sagst dem Anleger vorne, von vornherein, wenn die Aktie auf das und das Niveau fällt, ist dein Geld weg, Ende, dann ist Game Over. Es gibt Produkte, nehme ich als Beispiel das Faktor-Zertifikat, da hast du ein ganz anderes Problem. Das heißt, etwaige Verluste, die du eingefahren hast, holst du am nächsten Tag nicht wieder raus. Und das ist in Anführungszeichen versteckt. Das sagt, weil es keine Barriere gibt. Die haben einen festen Hebel, das heißt, es gibt festes Leistungsversprechen. Die sagen, du hast heute einen Hebel von 5 und du hast morgen einen Hebel von 5. Und jetzt investierst du long in eine Aktie und die Aktie läuft gegen dich 10% am ersten Tag und geht mit minus 10% aus dem Handel, dann verlierst du in dem Produkt sozusagen 50%. Am nächsten Tag hast du wieder den 5er Hebel, das ist das Leistungsversprechen. Jetzt fängst du aber nur mit 50 Euro an. Das heißt, wenn die Aktie jetzt wieder zurückgeht auf das Niveau, auf das sie vorher war, sprich sie geht plus 10%, dann verdienst du zwar 50%, aber nur bezogen auf die 5 Euro, die da noch drin waren, sprich du bist bei 75, also 7,50 Euro, wenn 10 Euro drin waren. Das heißt, in der Aktie hast du minus 10% plus 10% gesehen, es hat sich quasi nichts getan, weil beim Faktorzertifikat liegst du immer noch 25% hinten. Und also jetzt ganz, ganz schnell erklärt, nur um zu deutlich zu machen, dass es andere gehebelte Produkte gibt, die auch Risiken beinhalten, die nicht so präsent und nicht so in your face, sagen wir, sind, wie das beim Turbo-Zertifikat ist und dementsprechend nicht ganz so ehrlich, wenn ich das so sagen darf. So, jetzt geht die BaFin hin, sagt, wir haben Probleme mit Turbo-Zertifikaten, einem in meinen Augen sehr ehrlichen Instrument. Und macht da so leichte Einschränkungen. Wie gesagt, nochmal, ich glaube nicht, dass da härtere Sachen kommen. Sollten die das wirklich tun, werden zwei Dinge passieren. Erstens, die Jungs, die Hardcore-Turbo-Fans sind, werden zurück in den CFD-Markt gehen. Von denen haben wir übrigens viele abbekommen, als die Bundesregierung hingegangen ist seinerzeit und gesagt hat, wir beschränken die Verrechnungsfähigkeit von Verlustrates in CFDs. Da haben wir also auf der Turbo-Seite sehr viel Umsatz abbekommen von den Buben. Die marschieren sofort wieder zurück. Weil jetzt ist ja die steuerliche Situation wieder geklärt. Das ist das eine. Das andere ist, es wird auch eine ganze Menge Umsatz zurückfließen in den Optionsmarkt und andere Produkte. Ob die Leute da am Ende erfolgreicher sind in ihrem Trading-Verhalten oder nicht, wage ich mal zu bezweifeln. Jemand wie ich, der den Markt von der Seitenlinie kommentiert, darf sich auch nicht zu weit rauslehnen und hier harte Aussagen treffen. Aber ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass die Leute mit alternativen Produkten, die keine Barrieren haben, langfristig wesentlich erfolgreicher werden als mit Turbo-Zertifikaten. Das glaube ich nicht. Wenn, dann würden sie dahin gehen. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass eine harte Einschränkung oder ein Verbot gar kommt.
Wie entwickeln sich denn innovative Derivate-Produkte generell unter regulatorischem Druck weiter? Du hast ja schon so einen kleinen Einblick gegeben, ja, wie sich das deiner Einschätzung nach generell, wie die Zukunft aussieht, sagen wir es mal so. Aber inwieweit sind da die Möglichkeiten, wenn wir mit dem, ja, wenn wir über den regulatorischen Druck nachdenken, der da möglich ist?
Also, sagen wir so, der Regulator muss natürlich aufpassen, dass er nicht das Gegenteilige von dem erreicht, was er erreichen möchte. Der macht das ja nicht, um der Industrie zu schaden, ja, sondern der hat ja Verbraucherschutz im Hinterkopf. Also wir wollen der BaFin ja nicht unterstellen, dass sie die Industrie piesacken nur um des Piesackens willen, sondern da steht ja tatsächlich die Idee, den Anleger zu schützen dahinter. Was ja ein hehres Ziel ist und was ja auch so sein sollte. Und jetzt sind die Menschen in der BaFin ja auch nicht dumm. Also das sind ja intelligente Menschen da. Und die wissen auch in meinen Augen sehr, sehr genau, dass wenn du Einschränkungen schaffst, wir haben einen sehr, sehr großen Markt. Also wir reden über viele Milliarden Umsatz pro Monat. Von dem ausstehenden Volumen, was Zertifikate betrifft, machen Hebelprodukte nur 5% aus. Ein Witz, ja? Aber wenn du dir das Börsenvolumen anguckst, von allen strukturierten Produkten machen Turbo-Zertifikate ohne Optionsscheine schon mehr als 50% aus. Da wird also eine Menge gekurbelt. Da geht eine Menge Umsatz. Und wenn du das jetzt versuchst einzudampfen, wird es Ausweichbewegungen geben. Ausweichbewegungen bedeutet im Zweifel, es wird mehr Geld auf CFD-Plattformen, die nicht alle reguliert sind oder in anderen Ländern, wo die Regeln nicht so streng sind, reguliert sind oder offshore sind, da wird eine Menge Umsatz hinfließen. Und das kann nicht Ziel des Regulators sein. Es gibt einen Markt und dieser Markt, der ist im Vergleich zu anderen Ländern bei uns relativ groß, wobei andere Länder dann wieder andere Märkte haben. Ich sag mal, bei uns ist er relativ klein im Bereich Sportwetten. Gehst du nach UK oder gehst du nach Portugal oder sonst wo, sind dort viel, viel größer. Das heißt, es gibt einen Spieler, Spekulations, wie auch immer.
Oder Markt. Optionen und Futures, ne?
Ja, Optionen und Futures in den USA. Ganz genau.
Riesenmarkt.
Das ist Riesenmarkt. Also dagegen ist das hier alles Kinderverschenk, ja, was wir hier betreiben. So, und was du halt nicht möchtest, und insbesondere jetzt gerade was den Optionsmarkt betrifft oder den Wettmarkt und CFDs und ähnliches, ist, dass du Leute in unregulierte Bereiche reinschiebst, weil du die Regulierung zu hart machst. Von daher glaube ich nicht. Und mein Eindruck ist, es war ja auch nicht die Aufsicht, es war ja nicht die BaFin, sondern im Falle von CFDs, als sie das Geschäft hier in Deutschland so ein bisschen kaputt gemacht haben, war es ja tatsächlich die Regierung seinerzeit. Also nicht der Regulator, sondern... Aber gut, ich glaube, die BaFin hat hier schon Augenmaß und sie wissen, dass sie die Daumenschrauben nicht so eng ziehen dürfen, weil sie ansonsten mehr Schaden anrichten auf Anlegerseite, als wie dass sie dem Anleger was Gutes tun. Und was die Produkte betrifft, die werden sich immer weiterentwickeln. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, für den Endkunden wird es noch, ich sag mal, spielerischer, einfacher werden. Das ist, glaube ich, gerade was die jüngeren Leute betrifft. Und ansonsten sehen wir jeden Tag neue Entwicklungen. Irgendwann hat sogar die ETF-Industrie erkannt, dass es Anleger gibt, die vielleicht ein bisschen sportlichere Sachen haben wollen und haben Leveraged ETFs rausgebracht. Ich habe selber gerade mit Lang und Schwarz in Düsseldorf einen Turbo auf einen ETF. Also den haben die emittiert auf unseren Vorschlag hin. Ein Gold Miners Index, also ein Index mit Goldminenbetreibern und darauf ein Turbo-Zertifikat emittiert, das wir auch sehr, sehr gut oder wo es sehr schöne Umsätze gegeben hat, lasse ich mich so formulieren, wo ich glaube, aber kleiner Hebel, 2,5, wo ich glaube, dass jeden Tag neue kleine Sachen kommen. Das ist im Moment unheimlich fragmentiert sozusagen. Ihr habt bei Just Trade 5, 6 Emittenten, mit denen ihr Geschäfte macht. Es gibt 10, aber den Großteil deckt ihr ab. Und da gibt es aber links und rechts immer mal wieder das ein oder andere interessante Produkt, das man dann gegebenenfalls auch über die Börse kaufen kann oder über ein Wikifolio oder welche tausend anderen Möglichkeiten es da gibt. Und da wird der Industrie die Fantasie nicht ausgehen. Wie gesagt, ich bin da positiv.
Mhm. Flo, vielen Dank. Ich glaube, vielleicht zusammenfassend, warten wir mal ab, was kommt. Also die Zeit ist ja eigentlich, August ist ja vorbei, ne? Also ich denke mal, wahrscheinlich wird es im September oder vielleicht Oktober werden. Wir werden das dann bewerten und schauen. Aber ich bin bei dir, man muss halt dann gucken, wie man die Maßnahmen umsetzt. Ich meine, so ein Quiz haben wir heute schon, wenn ich ein Depot aufmache, denn gab es ja vor 2 Jahren, gab es da ja auch die Anforderung von der ESMA. Insofern vielen Dank. Und ich sage mal, am Ende kommt es ja auch drauf an, dass die Anleger, ich sag mal, aufgeschlaut werden. Ne? Aus dem Grund machst du ja auch deinen Podcast und deine Videos. Einfach, ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass die Anleger die Produkte verstehen, wissen, auf welches Risiko sie sich einlassen. Auch der Privatanleger macht ja durchaus eine Depotabsicherung und nimmt diese Prämie in Kauf, wenn das Knockout kommt. Also insofern, glaube ich, tun wir alle gut daran, weiter uns damit zu beschäftigen, wie können wir die Anleger weiter mit Wissen versorgen. Und ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was weiter passiert. Und ja, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und wie gesagt, ich bin immer noch positiv. Ich glaube nicht, bin auch bei dir. Das kann jetzt noch 2-3 Wochen dauern. Aber ich glaube, die Maßnahmen werden maximal so kommen, wie sie angekündigt wurden. Und damit können wir leben. Und du hast vollkommen recht. Das Beste ist Wissen. Das Allerbeste ist Wissen. Und Positionsgröße und intelligente Hebelwahl beim Turbo-Produkt hilft mehr als jede Anforderung von der BaFin.
Ja, vielen Dank auch von mir. Schön, dass du da warst. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch.
Ciao.
Ciao.
Das war's schon wieder. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Börsentalk, der Just Trade Podcast.